Herzlich willkommen bei der Künstliche Intelligenz Podcast. Hier sprechen wir über alles rund um künstliche Intelligenz.
Hallo zusammen.
Stell dir mal vor, es ist das Jahr 2050. Du liegst im Krankenhaus.
Oh, direkt ein düsteres Bild zum Einstieg.
Ja, lass dich mal drauf ein. Also du liegst da und die Entscheidung über deine lebensrettende Therapie trifft kein Chefarzt mit 30 Jahren Erfahrung.
Sondern
ein Servercluster, das in Bruchteilen von Sekunden Millionen von Krankenakten abgeglichen hat.
Krass. Klingt so ein bisschen nach klassischer Science-Fiction-Dystopie, oder?
Genau das dachte ich auch. Aber laut den Quellen, die wir heute hier auf dem Tisch haben, und das ist ein recht umfangreiches Dossier mit dem Titel KI und Gesellschaft 2050, Utopien und Dystopien, bewegen wir uns exakt auf dieses Szenario zu.
Richtig.
Und unsere Mission für diese tiefgehende Analyse heute ist es, dass wir gemeinsam mit dir, der uns gerade zuhört, diese ganzen Analysen mal durchleuchten. Wir wollen das destillieren.
Mhm. Ohne Infoüberflutung.
Exakt. Keine trockenen Vorlesungen. Wir wollen die Aha-Momente finden und schauen, wie KI unsere Wirtschaft, die Demokratie und unseren Alltag bis 2050 verändert. Aber um das Jahr 2050 zu verstehen, müssen wir uns ja erstmal ansehen, wo wir genau jetzt im Moment stehen.
Ja, wir müssen uns den Startpunkt ansehen, also diesen radikalen Bruch, der quasi gerade jetzt in diesem Jahrzehnt passiert.
Okay, lass uns das mal entpacken. Denn wir reden hier ja nicht mehr über den klassischen Algorithmus, der mir auf Netflix den nächsten Film vorschlägt.
Nee, absolut nicht. Wir müssen die Architektur hinter diesem Bruch verstehen. Lange Zeit bestand maschinelles Lernen eigentlich primär aus Klassifikation. Also
wie ein Filter.
Genau. Ein Modell bekam 1 Million Bilder und lernte dann, auf welchem davon eine Katze zu sehen ist. Es hat Daten einfach nur geordnet.
Mhm.
Der tektonische Schichtwechsel, den unsere Quellen so als Ausgangspunkt nehmen, ist der Sprung zur generativen KI, also dieser Large Language Models.
Die halt nicht mehr nur filtern, sondern selber Dinge erschaffen.
Richtig. Sie generieren neue Texte, Bilder, sogar Codezeilen. Und das auf Basis von gigantischen Datenmengen.
Und das ist genau der Punkt, wo viele Leute, mich eingeschlossen, oft so ein bisschen zu falschen Bildern greifen.
Wie meinst du das?
Naja, früher war KI wie so ein hochspezialisierter Schraubenzieher und Spamfilter zum Beispiel. Heute hört man oft den Vergleich, diese großen Sprachmodelle seien wie ein magisches Schweizer Taschenmesser, das fast alles kann.
Ah ja.
Ein Taschenmesser hat ja vorgefertigte Werkzeuge für bestimmte Probleme.
Stimmt.
Ein Large Language Model funktioniert eher wie ein, ja, wie ein gigantischer, hochkomplexer Autocomplete-Algorithmus.
Ja, das trifft es viel besser. Es weiß im menschlichen Sinne ja gar nichts.
Genau.
Was hier faszinierend ist, es berechnet lediglich die statistische Wahrscheinlichkeit, welches Wort oder welcher Pixel als nächstes folgen muss, damit das Muster am Ende Sinn ergibt.
Es rät quasi auf einem unglaublich hohen Niveau.
Exakt. Wahrscheinlichkeitsverteilungen in einem extrem hochdimensionalen Raum. Und weil dieser Mechanismus so universell ist, kann er eben nicht nur Sprache abbilden, sondern auch logistische Prozesse oder chemische Moleküle.
Wahnsinn.
Aber, und das ist ein großes Aber, diese universelle Vorhersagekraft hat einen massiven Preis. Und zwar Rechenleistung.
Die Serverfarmen.
Richtig. Deswegen sehen unsere Quellen diese Technologie auch nicht mehr nur als reines Produkt, sondern als echte geopolitische Infrastruktur.
Wer kontrolliert also dieses gigantische Taschenmesser?
Tja, das sind eben keine kleinen Garagen-Startups mehr. Wir reden hier von Tech-Giganten. OpenAI, Google, Meta, Nvidia. Die pumpen Milliarden in Hardware.
Da muss ich aber mal direkt einhaken, wenn diese Riesenkonzerne quasi das Monopol auf die Rechenzentren und die Chips haben, warum mischen sich dann Nationalstaaten da jetzt so massiv ein?
Weil die Auswirkungen komplett systemrelevant sind. Das ist wie beim Stromnetz oder im Bankenwesen.
Ah, okay.
Und da zeigen unsere Dokumente echt eine faszinierende Entwicklung auf. Die Staaten reagieren völlig unterschiedlich darauf. Die EU wählt mit dem AI Act einen strikt risikobasierten Ansatz.
Das heißt, die Anwendung an sich entscheidet über die Regulierung.
Ganz genau. Der Gesetzgeber schaut nicht primär auf den Code, sondern darauf, was er macht. Ist es nur ein Spamfilter, dann gibt es kaum Regeln.
Okay, verständlich.
Aber wird die KI in der medizinischen Diagnostik eingesetzt oder, sagen wir mal, bei der Vergabe von Bankkrediten, dann greifen sofort massive Transparenzpflichten.
Und die USA machen das anders?
Ja, deutlich. Die setzen viel stärker auf den freien Markt und freiwillige Leitlinien. Die wollen die Innovation nicht drosseln. Und dann gibt es noch China.
Die die das wahrscheinlich komplett staatlich lenken, oder?
Richtig. Da wird KI von vornherein als langfristige nationale Strategie gefördert.
Das ist schon verrückt. 3 völlig verschiedene Strategien, um die gleiche Technologie zu bändigen. Und das hat ja direkte Auswirkungen auf unseren Alltag.
Absolut.
Hier wird es wirklich interessant. Die Quellen sprechen ja von einer massiven Automatisierungswelle im Büro, in der Verwaltung.
Bis 2050, ja?
Genau. Und da kommt bei mir direkt so ein Pushback. Wenn diese KI jetzt bald meine E-Mails schreibt, meine Verwaltungsarbeit macht und meinen Code programmiert, wofür brauche ich dann noch meine Ausbildung? Wofür stelle ich überhaupt noch Leute ein?
Das ist die klassische Angst. Aber die Analyse sagt ganz klar, KI ersetzt eher einzelne Tätigkeiten als ganze Berufe.
Wie kann ich mir das vorstellen?
Stell dir vor, du bist Softwareentwickler. Das bloße Tippen von Standardcode übernimmt komplett das System. In Sekunden.
Okay, das spart schon mal extrem viel Zeit.
Ja, aber die Frage, welches Problem dieser Code überhaupt lösen soll, ob er sicher ist und wie er ins System passt, das erfordert weiterhin menschliches Verständnis.
Ich bin also nicht mehr derjenige, der tippt?
Nein, deine Rolle wandelt sich vom Generator zum Editor.
Ah, ich vergleiche das immer total gerne mit einer professionellen Küche. Die KI ist wie so ein extrem fähiger Sous-Chef.
Schönes Bild.
Ja, der schnippelt das Gemüse, der kocht die Brühe, reduziert die Soßen, alles in Perfektion. Aber ich bleibe der Chefkoch. Ich muss das Menü zusammenstellen und am Ende probieren, ob es überhaupt schmeckt.
Exakt. Du trägst die Verantwortung für das Endprodukt.
Aber Moment, wenn sich meine Rolle so radikal in Richtung Bewertung und strategisches Denken verschiebt, was bringen wir unseren Kindern heute dann noch in der Schule bei?
Das ist der wunde Punkt.
Also, wenn das reine Auswendiglernen wegfällt, weil der Sous-Chef das ohnehin in 3 Sekunden abruft, dann bricht doch unser Schulsystem zusammen, oder?
Es muss sich zumindest radikal umstellen. Schulen und Unis können nicht mehr auf reine Reproduktion von Wissen setzen.
Das heißt, Frontalunterricht ist tot.
Laut den Quellen, ja. Stattdessen übernehmen adaptive Lernsysteme. Die analysieren in Echtzeit, was ein Schüler schon weiß, und passen den Stoff individuell an.
Das ändert die Rolle der Lehrer komplett?
Total. Und auch die Prüfungen. Stell dir vor, im Jahr 2050 musst du keinen Aufsatz mehr von Grund aufschreiben.
Sondern?
Deine Prüfung könnte darin bestehen, dass du einen KI-generierten Text bekommst, der absichtlich historische Fehler oder logische Lücken enthält. Und du musst diese Fehler finden, analysieren und korrigieren.
Okay, Medienkompetenz und kritisches Denken werden also quasi zum neuen Mathe und Deutsch.
Genau. Du kannst das System nur kontrollieren, wenn du verstehst, wie es halluziniert oder Fehler macht. Der verantwortungsvolle Umgang wird zur wichtigsten Kompetenz.
Wahnsinn. Wir haben jetzt ja viel über diesen kognitiven Bereich gesprochen. Text, Code, Schule. Aber wenn diese Maschinen unsere Arbeit so verändern, wie sieht es dann mit physischen Dingen aus?
Du meinst Robotik und Medizin?
Ja, das bringt uns ja direkt zu meinem Szenario vom Anfang. Stell dir vor, du liegst im Krankenhaus. Möchtest du echt, dass eine Maschine deine Therapie entscheidet?
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, müssen wir da ein bisschen die Panik rausnehmen. Die Quellen zeigen ganz klar, was die Fachgesellschaften heute schon sagen.
Nämlich?
KI soll in der Medizin zwingend nur unterstützen und niemals den Menschen ersetzen.
Aber die KI ist doch bei Bildern viel genauer, oder?
Absolut. Wenn eine KI ein Röntgenbild oder ein MRT analysiert, dann sieht die Dinge, die das menschliche Auge physisch gar nicht wahrnehmen kann. Sie beschleunigt die Arzneimittelforschung enorm.
Sie findet also den Tumor schneller?
Ja, aber sie liefert eben nur eine statistische Wahrscheinlichkeit. Sie liefert einen Datenpunkt. Medizin ist aber mehr als nur Mustererkennung.
Stimmt, da gehört ja auch das Gespräch mit dem Patienten dazu.
Genau das. Menschliche Empathie. Der Arzt muss die Lebensumstände des Patienten einbeziehen. Und vor allem, und das ist juristisch entscheidend, die ethische und medizinische Letztverantwortung bleibt beim Menschen. Eine Maschine kann keine Haftung übernehmen.
Das leuchtet ein. Und diese Arbeitsteilung, also Mustererkennung durch Maschine, Verantwortung durch Mensch, das gilt wahrscheinlich auch für Roboter, oder?
Ja, besonders in der Robotik. Wir sehen in den Quellen Szenarien für autonome Systeme in Lagerhäusern, Haushaltsroboter, sogar Maschinen, die im Katastrophenschutz oder in der Tiefsee arbeiten.
Das klingt echt wie Science Fiction, die real wird. Aber da stelle ich mir die Sicherheitsfrage riesig vor.
Ist sie auch. Ein vollständig autonomes System, das einen physischen Körper hat, ein Roboter, wirft enorme Sicherheitsfragen auf.
Klar, wenn ChatGPT sich verschreibt, ist es peinlich. Wenn ein Industrieroboter sich falsch bewegt, wird es lebensgefährlich.
Exakt. Deshalb diskutieren internationale Organisationen ja auch so dringend über Sicherheitsstandards für diese Embodied AI, also KI mit einem physischen Körper.
Okay, das ist die physische Sicherheit. Aber diese Frage der Sicherheit bringt uns ja nahtlos zu einem noch größeren Risiko.
Dem Risiko für unsere Gesellschaft an sich.
Genau. Für unsere Demokratie und unsere Daten. Also was bedeutet das alles? Wenn wir nochmal zu diesen generativen Modellen zurückgehen, wenn wir in naher Zukunft, oder eigentlich passiert das ja heute schon, ein Video sehen, das täuschend echt aussieht. Ein Politiker sagt irgendwas Skandalöses. Aber es ist komplett am Computer generiert. Ein Deepfake.
Ein gewaltiges Problem.
Wie können wir der Realität da noch trauen? Das ist doch, als würde man in einem riesigen Spiegelkabinett leben, wo man nicht mehr weiß, was vorne und hinten ist. Und ich will das mal völlig neutral sagen, ohne politische Wertung. Diese Werkzeuge können von allen Seiten des politischen Spektrums zu gezielten Desinformation genutzt werden.
Absolut. Bei Wahlen, in Krisenzeiten. Das wirft eine wichtige Frage auf. Wie schützen wir uns davor?
Gibt es da überhaupt Ansätze in den Quellen?
Ja. Die Forschung entwickelt Erkennungssysteme. Regierungen und Medien arbeiten intensiv an sogenannten digitalen Wasserzeichen, die quasi unsichtbar in echten Bildern verankert sind.
Ein kryptografischer Beweis, dass das Bild aus einer echten Kamera stammt.
Genau. Aber neben diesen Deepfakes gibt es noch ein zweites, fast unsichtbares Risiko für die Demokratie: den enormen Datenbedarf und den sogenannten algorithmischen Bias.
Bias, also eine Verzerrung?
Richtig. KI lernt ja aus historischen, menschlichen Daten. Wenn wir der KI fehlerhafte Daten oder Daten voller menschlicher Vorurteile füttern,
dann übernimmt die KI diese Vorurteile.
Schlimmer. Sie hält uns wie ein gnadenloser Spiegel unserer eigenen Vorurteile vor und wir denken fälschlicherweise, das System sei objektiv, weil es ja ein Computer ist.
Ah, das heißt, wenn in der Vergangenheit bei der Kreditvergabe bestimmte Minderheiten benachteiligt wurden, lernt das System, aha, diese Leute bekommen seltener Kredit, also lehne ich sie direkt ab.
Ganz genau. Die Maschine automatisiert die Ungerechtigkeit der Vergangenheit. Deshalb ist eine transparente Datengrundlage so absolut essentiell, um das zu verhindern.
Das ist wirklich heftig. Wir stehen also in der Demokratie unter einem enormen Anpassungsdruck.
Und nicht nur da. Wenn wir uns jetzt das große Bild für das Jahr 2050 anschauen, kommen wir zu einem Bereich, in dem Utopie und Dystopie am stärksten aufeinanderprallen.
Du meinst das Klima?
Ja, genau. KI als Klimalösung versus KI als gigantischer Energiefresser.
Das war für mich beim Lesen echt so ein faszinierender Widerspruch. Einerseits könnte KI unser absolut bester Helfer im Klimaschutz sein, oder?
Richtig. In den utopischen Szenarien löst KI hochkomplexe Klimamodelle, steuert intelligente Stromnetze, senkt den globalen Energieverbrauch und beschleunigt die Materialforschung für neue Batterien extrem.
Das klingt fantastisch.
Ja, aber auf der anderen Seite, der dystopischen Seite, fressen allein die Serverfarmen für das Training dieser großen Modelle heute schon Unmengen an Energie und Wasser.
Der CO2-Abdruck ist riesig.
Genau. Wir haben einen massiven Energiehunger auf der einen und das Potenzial zur perfekten Effizienz auf der anderen Seite.
Das ist echt spannend. Wie fällt denn das Fazit der Experten in unseren Quellen aus? Gewinnt die Utopie oder die Dystopie?
Das finale Fazit ist eigentlich recht nüchtern. Weder eine reine Utopie noch eine reine Dystopie wird eintreffen.
Es wird wohl irgendwas dazwischen.
Wie so oft in der Geschichte, ja. Chancen und Risiken existieren immer gleichzeitig. Das Auto brachte Mobilität und Umweltverschmutzung.
Stimmt.
Wie das Jahr 2050 wirklich aussieht, wird eben nicht nur von der Technik an sich bestimmt. Es hängt extrem von unseren heutigen gesellschaftlichen Werten ab. Von internationalen Richtlinien wie denen der UNESCO oder OECD und von politischer Zusammenarbeit.
Wir sind also nicht machtlos ausgeliefert.
Überhaupt nicht. Die Maschine nimmt uns die Entscheidungen nicht ab. Im Gegenteil, sie zwingt uns, viel bessere Entscheidungen darüber zu treffen, wer wir als Gesellschaft eigentlich sein wollen.
Das ist ein unfassbar starker Schlusspunkt von den Quellen. Das zwingt einen echt zum Nachdenken.
Definitiv.
Und das bringt mich noch zu einem völlig neuen Gedanken, den ich dir, lieber Zuhörer, heute einfach mal so mit auf den Weg geben möchte. Er steht nicht direkt so in den Papieren, aber er baut total darauf auf.
Da bin ich jetzt auch gespannt.
Wenn KI bis zum Jahr 2050 unsere Arbeit optimiert, unsere Medizin revolutioniert und unsere Bildung völlig neu aufstellt, wenn die Maschine also quasi alles Wissen perfekt abrufen und anwenden kann. Was bedeutet dann überhaupt noch das Wort menschliche Intelligenz?
Tiefe Frage.
Ja, oder? Werden wir in Zukunft Intelligenz vielleicht komplett anders definieren müssen? Eher als emotionale oder moralische Kompetenz? Eben gerade, weil die Maschine die harte Faktenarbeit übernommen hat?
Dass das reine Menschliche wieder mehr Wert bekommt.
Genau. Etwas, worüber du heute Abend vielleicht einfach mal in Ruhe nachdenken kannst.
Ein sehr schöner Gedanke zum Abschluss.
Finde ich auch. Das war's für heute mit der Künstliche Intelligenz Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns riesig über ein Like. Und wenn du den Kanal abonnierst, verpasst du keine weitere Empfehlung mehr. Schreib gerne in die Kommentare, was deine Meinung zum Thema ist. Danke fürs Zuhören, alles Gute und bis zum nächsten Mal.